Appetit auf Leben, der Ernährungspodcast von B. Braun. Wenn Essen nicht mehr selbstverständlich ist, zur Herausforderung wird und die Kraft schwindet, dann fühlst du dich hilflos. Das musst du nicht, denn es gibt Lösungen. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die Erfahrung haben oder selbst Ähnliches erlebt haben. Es gibt viele Wege zurück zum Appetit und damit auf Leben. Schön, dass du dabei bist.
Guten Tag, ich bin Ricke von Herz, Ernährungsexpertin bei B. Braun. Und ich bin heute hier in den Geschäftsräumen von Herrn Cordes. Wir haben den Namen verfremdet.
Appetit auf Leben im Gespräch.
Was möchten Sie uns von sich erzählen?
Was soll ich erzählen? Ich habe Mitte August 2024 meine Diagnose erhalten bezüglich eines Ösophagus-Karzinoms. Und das war natürlich erstmal ein kleiner Schock. Und dann ging es letztendlich relativ zügig los mit der Chemotherapie. Die begann dann im Mitte September, also einen Monat nach Diagnosestellung. Und die ging über 4 Zyklen, also insgesamt bis zum Dezember 2024. Dann im Januar 2025 wurde eine Operation durchgeführt, um das Karzinom und mögliche Ausweitungen, Metastasen, wie auch immer, noch zu entfernen. Das ist auch soweit sehr gut gelungen. Und im Anschluss wurde präventiv dann nochmal eine Chemotherapie mit 4 Zyklen durchgeführt. Ja, und die wurde dann letztlich im Mai wurde sie beendet. Danach wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt und die ergab halt, Gott sei Dank, dass ich jetzt wieder krebsfrei bin, tumorfrei.
Jetzt haben Sie uns eine ziemlich lange Reise berichtet. Das ist auch der Grund, warum wir Ihren Namen ein bisschen verfremdet haben. Sie möchten Ihre Geschichte schon mit uns teilen, aber möchten selber in der Hand haben, wer die Geschichte Ihnen persönlich jetzt zuordnen kann. Und ich bin ziemlich beeindruckt, dass Sie ja uns für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Jetzt haben Sie sehr viel erwähnt, was auch nach einer ja sehr harten Krankheitsgeschichte sich anhört. Ich möchte Sie trotzdem gern fragen, was Sie heute gefrühstückt haben. Wir reden ja über das Essen.
Ja, tatsächlich. Also bei der Krebsart, es ist halt übersetzt Speiseröhrenkrebs. Und da ist, wie man sich das denken kann, natürlich die Speiseaufnahme in erster Linie beeinträchtigt. Die war bei mir extrem beeinträchtigt. Die ersten Beschwerden begannen bereits im Frühjahr 2024, also im Grunde ein halbes Jahr vor der Diagnose. Und da wurden natürlich entsprechende Untersuchungen durchgeführt bei HNO-Ärzten etc. Und das Hauptproblem war einfach für mich, dass ich immer weniger zu mir nehmen konnte. Also was jetzt spezielle Lebensmittel anging, das führte dann letztendlich dazu, dass ich im Grunde nur noch Eintöpfe zu mir nehmen konnte. Also klassische Eintöpfe, Erbsensuppe und Kartoffeleintöpfe, sowas in der Richtung. Aber beispielsweise alles, was irgendwie gebraten, gegrillt war, überhaupt sämtliche Fleischsorten, waren für mich überhaupt gar nicht mehr möglich, die zu mir zu nehmen. Und das war natürlich eine riesen Einschränkung der Lebensqualität, wie man sich vorstellen kann. Nun denn, dann gab es halt die Diagnose, die natürlich so, wie es ist, ich glaube, für jeden ist es das Gleiche, die ist erstmal natürlich niederschmetternd. Jetzt war es auch noch so, dass ich gerade in dem Zeitraum auch noch meinen Geburtstag hatte. Von daher war das nochmal doppelt fassungslos, hat mich das gemacht. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich habe 2 kleine Kinder, die sind im Grundschulalter. Von daher war für mich von Anfang an, ab der ersten Minute klar, du lässt dich da jetzt nicht unterkriegen, die Kinder brauchen dich und du musst das irgendwie durchstehen. Und ab dem Moment, wie gesagt, das war im Grunde die nächste Sekunde, war für mich klar, ich werde mich hier nicht unterkriegen lassen, ich werde alles tun, was mir angeraten wird seitens der Ärzte, seitens der Fachleute, was ich tun muss, um möglichst diesen Krebs zu besiegen, was mir dann ja letztlich Gott sei Dank auch gelungen ist. Das heißt, ich habe selbstverständlich dann die Therapie sofort angenommen. Ich habe nicht erst noch gehadert oder versucht, irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden. mir war schon sehr bewusst, ich meine, heutzutage kann man ja alles Mögliche recherchieren im Internet, gibt es ja alle möglichen Zugänge. Mir war schon sehr klar, was es bedeutet, eine Chemotherapie durchzuführen. Die hat mich insofern beeinträchtigt, dass ich im Grunde, ja, man kann fast sagen, nach jedem Zyklus ungefähr immer eine Phase von einer guten Woche hatte, in der ich nicht wirklich gut unterwegs war, wo es mir relativ schlecht ging. Es gab dann Nebenerscheinungen wie Durchfall, dass ich im Grunde noch weniger zu mir nehmen konnte an Speisen. Also das war eine Phase, in der ich mich in erster Linie tatsächlich von Flüssignahrungsmitteln ernährt habe. Da gibt es ja verschiedenste Fabrikate, die man dann nutzen kann, die mir auch von den Ärzten empfohlen wurden. Damit habe ich mich dann so die ersten gut 2 Monate durchgekämpft, bis dann das Gespräch stattfand mit einer Ernährungsberaterin. Und erst ab dem Zeitpunkt war es dann auch möglich, dass ich diese Zusatzernährung überhaupt aufnehmen konnte. Das heißt, mir wurde dann zusätzlich ein Port gesetzt, bei dem einerseits die Chemotherapie durchgeführt wurde, aber dann eben ab Mitte November, dann 2 Monate nach Therapiebeginn, dann auch letztlich die künstliche Ernährung. Ja, und die habe ich dann im Grunde, ja, durchgängig würde ich jetzt mal nicht so sagen. Es war immer tageweise, dass ich diese Zusatzernährung genutzt hatte, zumindest bis zur Operation. Ich habe insbesondere an den Tagen und Wochenenden, an denen ich mich dann auch selbstständig um meine Kinder gekümmert habe, mit ihnen noch Unternehmungen gemacht habe, habe ich das ausgesetzt und habe mich halt wieder mit der einfachen Flüssigernährung durchgekämpft. Einfache Eintöpfe gingen auch noch, aber das war es dann auch. Ansonsten alles andere an Speisemöglichkeiten konnte ich nicht zu mir nehmen. Ja, ich habe auch meine Kinder vorerst außen vor gelassen, dass sie im Grunde nicht wirklich wussten, was los war. Sie haben natürlich schon gemerkt, dass der Papa irgendwie nicht so richtig ist. Mit ihnen gemeinsam. Ich habe ja für meine Kinder auch gekocht, aber ich habe ihnen mehr oder minder beim Essen zugeschaut. Und das war natürlich für meine Kinder ein bisschen befremdlich. Ich habe sie dann darauf hingewiesen, okay, ich habe momentan halt Probleme mit gewissen Essensarten. Das hatten sie auch in der Anfangszeit meiner Erkrankung, sprich im Frühjahr des Jahres hatten sie das ja auch schon mitbekommen, dass ich plötzlich gewisse Sachen nicht mehr vertragen habe. Und dann kam im Januar halt die Operation, die zum einen sehr, sehr gut verlaufen war. Ich war in der Klinik, wo ich sagen muss, ich wurde sowohl von den Ärzten als auch von dem Pflegepersonal extrem gut und freundlich behandelt. Und wurde auch jederzeit immer über den Status quo auch auf dem Laufenden gehalten, wie sich die Genesung entwickelt und alles, was dazugehört. Man war seitens des Krankenhauses oder der Fachärzte doch etwas erstaunt, dass meine Genesung extrem gut verlief. Also sowohl die Wundverheilung, und das war ja wirklich ein schwerer Eingriff. Man hat Teile der Speiseröhre, Teile des Magens entfernt. Gott sei Dank nicht alles, sodass ich heute wirklich wieder die gleichen Mengen zu mir nehmen kann wie vor der Erkrankung. Was mich selber ein bisschen überrascht, aber so ist es halt. Ich hatte dann einmal in der Klinik auch Besuch von einem Physiotherapeuten, der hat mit mir dann mal einen Spaziergang gemacht, auch mit Treppensteigen verbunden, also bereits seit nach gut 1,5 Wochen nach der OP. Seine Diagnose nach diesem Spaziergang war einfach nur, Herr Cordes, ich kann Ihnen gar nicht weiterhelfen. Sie sind so fit, das ist, läuft alles so gut, da brauchen wir gar keine Physiotherapie ansetzen. Und das war für mich natürlich auch wieder eine sehr gute Nachricht und auch ein Zeichen dafür, dass ich doch eine Chance habe, diese Erkrankung irgendwie durchzustehen und zu überstehen. Ich wurde dann auch letztendlich von den Ärzten entlassen, auch mit der Prognose, dass halt die OP sehr, sehr gut gelaufen ist, dass man alles entfernt hat, was da auch nur ansatzweise nach einem Krankheitsbild aussah, dass man guter Dinge wäre, dass ich eine realistische Chance hätte, diese Erkrankung auch tatsächlich zu überstehen. Ja, sie haben dann trotzdem natürlich nochmal eine Chemotherapie präventiv verordnet, wieder mit 4 Zyklen, so wie vor der OP auch. Es war im Grunde das gleiche Spiel wie vorher. Ich hatte immer innerhalb von 2 Wochen nach der Therapie, das war immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wann die Probleme losgingen, die Nebenwirkungen. Das war sehr unterschiedlich. Manchmal ging es direkt nach der Chemotherapie los, manchmal mit Verzögerung von mehreren Tagen, sodass ich im Grunde überhaupt nie einschätzen konnte, wann bin ich in der Lage, mich um mich und vor allen Dingen auch um meine Kinder zu kümmern. Das war schon eine schwierige Situation. Und ich habe dann aber auch mich entschieden, die Zusatzernährung vollständig anzunehmen, also auch durchgängig, auch wenn ich mich um meine Kinder gekümmert habe. Ich habe meine Kinder dann darüber aufgeklärt und sie haben mit absolutem Verständnis reagiert. Sie waren eher interessiert als abgeschreckt.
Ich nutze jetzt mal Ihr Luftholen, um vielleicht mal eine oder andere Frage zu stellen. Als wir das erste Mal telefonierten, war ich ein bisschen aufgeregt und Sie haben relativ schnell das Kommando übernommen über das Telefonat. Und ich finde, man merkt Ihnen das jetzt auch an, wie Sie über Ihre Krankheit, über Ihre Reise erzählen, dass Sie eigentlich nie das Kommando abgegeben haben. Und das ist, ich habe ja auch schon einige Ernährungsberatungen durchgeführt, das ist extrem ungewöhnlich. Nur also für Sie ist das normal, aber ich sage es nur mal, es ist nicht so alltäglich, dass ein Mensch mit einer Tumorerkrankung sagt, so ich tue jetzt alles, was ich machen kann, auch ernährungstechnisch. Sie haben ja Trinknahrung zu sich genommen, 2 Monate, das ist schon sehr außergewöhnlich. Normalerweise hat man nach 2 Wochen eigentlich keine Lust mehr auf den Geschmack. Und wenn Sie über Zusatznahrung reden, meinen Sie die parenterale Ernährung, da haben Sie auch nicht gehadert und gesagt, ich brauche diese Energie. Ja. Also Ihre Bedingung war natürlich, dass das mit dem Alltag und Ihren Kindern übereinkommt, dass Sie Zeit für Ihre Kinder haben. Und das haben Sie ja trotzdem beides unter einen Hut bekommen. Ich sitze hier, das kann man gar nicht sehen, aber ich schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf, weil das doch sehr außergewöhnlich ist. Und wenn dann Sie die Rückmeldung bekommen von den Ärzten und auch vom Physiotherapeuten, wir können gar nicht mehr machen, weil Sie machen schon alles, was Sie tun können. Und das Ergebnis, das zeigt ja auch Ihren Erfolg. Was mich halt total beeindruckt hat, dass Sie erzählt haben, dass Sie im Prinzip jeden Tag für sich gekocht haben, sind jeden Tag hingestellt. Und auch wenn Sie nur 2, 3 Bissen davon haben Sie am nächsten Tag wieder weitergemacht, so nach dem Motto, Sie möchten den Tag nicht verpassen, wo es dann wieder funktioniert. Deswegen finde ich das so schön, dass Sie auch Ihre Geschichte mit uns teilen, dass sich auch andere Leute daran ein Beispiel nehmen können, dass es sich einfach lohnt zu kämpfen. Und Sie wussten ja auch, also Sie sind hier noch mitten im Leben, Sie haben Ihren Job quasi nicht vernachlässigt, Sie haben Ihre Kinder nicht vernachlässigt und Sie haben so einen kleinen Geheimtipp, Sie sind sehr sportlich, haben Sie mir verraten. Und ich weiß ja nicht, Sie haben, glaube ich, auch zugesehen, dass Sie das, was Sie an Sport machen konnten, auch durchgehend durchgeführt haben, oder?
Naja, das ist schon sehr mit Einschränkungen natürlich behaftet. Ich habe früher in meiner Jugendzeit sehr, sehr viel Sport gemacht. Also im Grunde jede Ballsportart, die mir über den Weg lief, die habe ich auch gespielt. Sowohl auf Vereinsebene als auch in den Schulmannschaften. Und das habe ich auch sehr lange gemacht. Und dann, sage ich mal, im jungen Erwachsenenalter war es halt so, dass ich Zeitsoldat war, 8 Jahre lang. Und auch da gehörte natürlich Fitness und Ausdauertraining und Sport automatisch dazu. Von daher war ich immer in dem Bereich, dass ich immer aktiv war, selbst nach Ausscheiden aus der Militärzeit. Habe ich weiter Dauerläufe gemacht, also mindestens 3-mal die Woche bin ich laufen gegangen, habe an verschiedensten Mittelstrecken, Wettbewerben auch teilgenommen etc. Also von daher war das für mich immer klar, ich muss immer in Bewegung sein. So, ansonsten, seit Geburt meiner Kinder ist es halt so, dass die mein Fitnessprogramm sind. Da brauche ich nicht ins Fitnesscenter oder sonst irgendwas rennen. Ich bin mit meinen Kindern sehr, sehr aktiv. Also wir machen alles, ob jetzt schwimmen, klettern, Fußball spielen oder was auch immer man sich vorstellen kann. Selbst am Marathonlauf hier in Hannover haben wir teilgenommen.
Moment mal, 40 Kilometer?
Nein, natürlich nicht.
Wir haben das hätte mich jetzt
nein,
nicht gewundert.
Das aber natürlich nicht. Natürlich mit den Kindern die Kinderläufe. Mhm. Aber damit haben wir tatsächlich letztes Jahr begonnen. In diesem Jahr sind die Kinder ohne mich gelaufen. Ich war nur noch Zuschauer, weil ja ich momentan ja noch in der Phase bin, wo ich mich wieder überhaupt wieder zurechtfinde und wieder richtig fit werde. Ich habe natürlich durch diese ganze Chemotherapie und durch das Nicht-Einnehmen können von Speisen extrem an Gewicht verloren. Das heißt, ich habe im Gegensatz zu Beginn habe ich zwischen 15 und 20 Kilo verloren. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber ich habe trotzdem, sage ich mal, meine Kraft immer beibehalten, weil ich von Anfang an weiter aktiv geblieben bin. Ich habe mich also nicht ins Bett gelegt und habe gesagt, boah, du bist jetzt todkrank und du wartest mal ab, wie es wird, ja, und hoffst das Beste vielleicht. Nein, ich habe gesagt, ich werde damit jetzt so umgehen wie mit einer ganz normalen Erkrankung, werde weiterhin mich um alles kümmern. Ich habe auch keine Haushaltshilfe gehabt oder sonst irgendetwas. Ich habe alles komplett eigenständig gemacht. Haushalt führen, Essen kochen, einkaufen gehen. Es gab nichts, wo irgendjemand mir da was abgenommen hätte. Genauso bin ich auch weiterhin regelmäßig zur Arbeit gegangen und bin Geschäftsführer. Das heißt, das ist eine Bürotätigkeit und in dieser Position konnte ich mir dann auch meine Arbeitszeiten so einteilen, wie es für mich passte. Aber ich musste halt doch immer wieder doch ins Büro und gewisse Stunden hier verbringen. Allein aus dem Grund, weil gewisse Tätigkeiten nur ich machen konnte. Das konnte mir niemand anders abnehmen. Beginnend mit Gehältern, die Mitarbeitenden gerne erhalten, bis hin zu gewissen Geschäftsabsprachen mit Kooperationspartnern etc. Das sind natürlich so Dinge, die mir in so einer Position da keiner abnehmen konnte. Was aber auch für mich, wie dann finde ich jedenfalls im Nachgang gesehen, ein Riesenvorteil war, weil ich mich dadurch zwingen musste, weiterzumachen, mich aufzuraffen, zum Büro zu gehen, meinen Job zu machen, auch wenn der eingeschränkt von mir gemacht wurde, aber trotzdem noch weiter dabei zu sein, genauso auch mich um meine Kinder zu kümmern, die alltäglichen Erledigungen selber durchzuführen. Das alles hat dazu beigetragen, dass ich eben diesen Fitnesszustand während der ganzen Zeit hatte. Extrem abgefallen ist es dann erst nach der OP, weil die war schon sehr schwerwiegend, diese Operation. Auch wenn mein Heilungsverlauf extrem gut war, sehr positiv verlaufen ist, worüber ich natürlich sehr froh bin. Besonders, weil ich das Krankenhaus relativ schnell wieder verlassen konnte. Mein Krankenhausaufenthalt, das kann noch so nett sein, aber zu Hause ist dann doch am schönsten. Aber danach habe ich dann schon gemerkt, dass mich das extrem geschwächt hatte. Und deswegen hatte ich mich dann ja auch entschieden, die Zusatzernährung durchgängig durchzuführen, auch über die Wochenenden. Aber es war ja Gott sei Dank so geregelt, dass dieser Anschluss der Zusatzernährung ja nur über Nacht erfolgte.
Genau, das wäre meine Frage. Sie sind nicht klein, Sie sind ein recht großer Mann und brauchen sicherlich auch doch eine gewisse Kalorienmenge über Nacht. Heißt, das waren dann wie lange?
13.
Genau, 13 Stunden. Genau, dann konnten Sie aber trotzdem, das war dann sozusagen Ihre verordnete Ruhephase. In der Zeit sind Sie auch nicht mit der parenteralen Ernährung arbeiten gegangen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich damit Staub gesaugt habe oder dann, also das war dann, haben Sie. Sie doch, Moment, doch. Jetzt muss ich mal kurz fragen, haben Sie jetzt einen Infusionsständer gehabt oder quasi Nein. Eine Pumpe mit Rucksack und waren dann quasi im häuslichen Mobil und Sie haben auch gesagt, Ihre Kinder sind halt im Schulalter und fanden das dann eher spannend, was da so noch so zusätzlich an Ihnen dran hing. Das finde ich ja auch schon mal toll. Das hat es Ihnen wahrscheinlich auch erleichtert. Sie mussten also nicht alles irgendwie verstecken oder abmachen, wenn die Kinder da waren, sondern ich wäre da auch sehr neugierig gewesen. Die wollten aber nicht mal irgendwie probieren, oder wissen, wie das schmeckt?
Nein, oder? Also grundsätzlich war es ja so, dass ich in dem Zeitraum nach der Operation gemerkt habe, ohne die Zusatzernährung verliere ich immer weiter an Gewicht. Also ich war nicht mehr in der Lage, eigenständig nur durch Flüssignahrung und ab und zu mal Zusatzernährung mein Gewicht zu halten. Also ich bin dann letztendlich so weit runtergesackt mit dem Gewicht, dass ich ganz klar gesagt habe, nein, wenn das so weitergeht, dann werde ich das hier nicht überleben. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, es durchgängig zu machen. Ich habe meinen Kindern das dann erklärt. Ich habe sie dann auch, habe sie gefragt und habe sie dann auch zuschauen lassen bei einem Anschluss,
ja,
sodass sie das auch genau sehen konnten, was da an mir präpariert wurde. Sie hatten schon ein paar Fragen zu dem Inhalt. Sie haben das ja gesehen, aha, das wurde so verflüssigt, das war dann eine Mischung, dann kamen gewisse Substanzen damit rein, sodass die Farbe sich verändert hatte. Mhm. Und da wollten sie schon wissen, was das denn alles ist und wonach das schmeckt. Und ich habe ihnen dann erklärt, dass da eben entsprechende Nährstoffe, Vitamine und so drin sind. Im Grunde, ja, dass sie sich das so vorstellen müssten, das wäre eine flüssige Banane und sowas.
Ja.
Und ansonsten habe ich ihnen gesagt, dadurch, dass das halt direkt über diesen Zugang in den Körper geht und ich es nicht oral zu mir nehme, nicht esse, dass das eben für mich geschmackslos ist, dass ich gar nichts davon merken würde. Das ist ja auch tatsächlich ein Fakt. Man bekommt ja von dieser Zusatzernährung überhaupt nichts mit. Das einzige
Sättigungsgefühl? Hat man das irgendwann?
Nein, nicht wirklich. Also der Hunger, der Appetit, der ist nach wie vor die ganze Zeit da gewesen. Mhm. Und das ist ja auch der Grund dafür gewesen, weshalb ich jeden Tag versucht habe zu essen.
Mhm.
Jeden Tag. Und ich habe alles ausprobiert.
Haben Sie auch genascht?
Das habe ich mir ganz, ganz schnell abgewöhnt. Tatsächlich, weil ich das Naschen überhaupt nicht vertragen habe.
Okay.
Also insbesondere...
Also Zucker war wahrscheinlich dann dadurch, dass Magenteile fehlten.
Genau, also Zucker ging gar nicht.
Ja.
Ganz schwierig war alles, was irgendwie mit Schokolade in Verbindung war.
Das ist aber schade.
Ja.
Gut.
Andererseits, wer weiß, wie dick ich sonst jetzt wäre. Das muss ja auch nicht sein. Nein, also ich habe halt immer weiter probiert, irgendetwas zu finden, was ich essen kann.
Und was hat dann funktioniert oder wo haben Sie dann gemerkt, als es hat sich ja jetzt geändert?
Im Grunde hat Wochen, wenn nicht sogar monatelang gar nichts funktioniert.
Ja.
Aber dadurch, dass ich ja für meine Kinder Essen gemacht habe, habe ich natürlich da immer probiert. Also von daher habe ich jetzt auch nicht komplett nur Lebensmittel verschwendet,
ja,
und gesagt, ich koche und koche und koche und koche für mich. Ich habe ja auch für meine Kinder gekocht. So, und dementsprechend habe ich mir dann halt immer eine kleine Portion auch dahingestellt und habe dann aber im Regelfall nach 2, 3 Bissen gemerkt, es funktioniert nicht.
Hm.
Es funktioniert nicht, ich kriege das nicht, ich kriege die Speise nicht runtergeschluckt, beziehungsweise ich habe sofort eine Reaktion in der Speiseröhre, die mich daran hindert, weiter zu essen.
Mhm.
So, und das betraf dann wirklich alles. Das Frühstück, also Brötchen, Brot. Es gab keine Brotsorte, die ich vertragen habe. Vom Mittagessen, alles habe ich dann gemerkt während der Zeit, was irgendwie mit Mehl zusammenhing, funktionierte auch nicht. Also das, was meine Kinder so lieben, die schönen Eierpfannenkuchen, die ich auch seit meiner Kindheit liebe, funktionierte leider gar nicht mehr bei mir. Also durfte ich ihnen dabei zusehen, wie sie das genossen haben. Was sehr gut noch funktionierte, waren Joghurts.
Ja.
Also tatsächlich Milchspeisen, egal ob jetzt Quark oder Joghurt an sich, Fruchtjoghurt, was auch immer. Aber das ist natürlich nicht abendfüllend. Und von daher ist es halt leider Gottes so gewesen im Laufe der Zeit, dass ich gemerkt habe, okay, alles, was irgendwie mit Kartoffeln zusammenhängt, das funktioniert. Sprich, ich habe natürlich für meine Kinder auch Püree gemacht, also Kartoffelbrei. Der hat witzigerweise bei mir auch funktioniert, dass ich das essen konnte, zumindest auch mit Gemüse.
Ja.
In Verbindung, das ging. Aber alles, was ich an Beilage, an Fleisch versucht habe oder Würstchen, egal ob ein Heißwürstchen, Bratwürstchen oder so, hat alles leider gar nicht funktioniert. Im Gegensatz zu meinen Kindern. Da hat es sehr gut funktioniert.
Aber haben Sie sich getraut, denn also auch die Würstchen zu essen?
Ja.
Wenn Sie, das war...
Es war natürlich immer, sag ich mal, eine unschöne Situation, weil ich genau wusste, was passiert, wenn ich es nicht vertrage.
Ja, okay.
Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas gegessen habe und wusste nicht sicher, verträgst du es oder verträgst du es nicht, wusste ich insgeheim ganz genau, innerhalb der nächsten 5 Minuten entscheidet sich, ob ich ins Badezimmer muss oder nicht.
Okay. Das, also, was Kinder nicht dürfen, während des Essens aufstehen, mussten sie dann machen?
Ja.
Okay, Ausnahmesituation.
Das war dann natürlich für meine Kinder auch immer schwierig, weil sie sich natürlich große Sorgen gemacht haben, was ist jetzt mit dem Papa? Weil das verläuft dann ja auch, sag ich mal, sturzmäßig, überfallmäßig, dass man ganz schnell aufsteht und ins Bad rennt. Aber ich wollte ja weiter versuchen. Ich musste ja weiter versuchen. Ich musste ja irgendwann mal wieder in die Situation kommen, wo ich eigenständig essen kann. Weil diese Zusatzernährung, so gut das geklappt hat, ist es ja auch nicht gerade das Angenehmste der Welt, wenn man das jede Nacht hat, wenn man da jede Nacht angeschlossen ist.
Haben Sie gut, also wie ist das mit dem Schlaf? Das ist ja etwas, was man, wenn man die ernährungswissenschaftliche Brille aufhat, ist man froh, wenn die Kalorien und die Nährstoffe drin sind, dass man aber auch ein gewisses Volumen bekommt, was dann nachts auch mal raus möchte, das ist auf der anderen Seite der Medaille.
Ja.
Wie oft muss man, ist der Schlaf unterbrochen, wenn man nächtlich ernährt wird?
Also er war tatsächlich dann in der Phase 3-4 Mal die Nacht unterbrochen, dass ich zur Toilette musste. Ansonsten hat das die Pumpe, das läuft ja über ein Pumpensystem.
Ja.
Das macht natürlich permanent ein Schleifgeräusch. Erst recht wird es natürlich deutlich, wenn man im Bett liegt, es ist dunkel und man hört sonst keine anderen Geräusche mehr. Dann nimmt man dieses Geräusch wahr, wobei nach einer gewissen Zeit, muss ich sagen, hatte ich mich tatsächlich so weit daran gewöhnt, dass das Geräusch eigentlich nicht mehr das große Problem war.
Mhm.
Das Hauptproblem war einfach, dass ich mindestens 3 Mal die Nacht aufstehen musste, zur Toilette gehen musste.
Ja.
Das war das Hauptproblem, das ich hatte. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, so hilfreich das natürlich war mit der Kalorienaufnahme, ohne das wäre es nicht gegangen, ohne das würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Ja.
Das ist vollkommen klar. Ist das natürlich eine unangenehme Phase, wo man nicht wirklich durchgängig schlafen kann, wo man dementsprechend natürlich auch müde ist, erschöpft ist und im Grunde sich auch sagt, und das ist auch bei mir passiert, dass man sich irgendwann sagt, wofür mache ich das eigentlich? Ja, es stellte sich eine Zeit lang keine Besserung ein, keine Gewichtszunahme oder sonst irgendetwas. Ich habe einfach nur mein Gewicht gehalten.
Was ja schon mal ganz gut ist.
Ja, aber wenn man natürlich ein sehr aktiver Mensch ist wie ich, dann reicht einem das nicht.
Ja, okay.
Und wenn das über Wochen, über Monate sich zieht, dann ist das schon teils recht deprimierend. Und man weiß auch nicht, man hat ja überhaupt keine Vorstellung oder auch keine Prognose, ab wann denn wieder eine Gewichtszunahme wirklich kommen würde. Also sprich, wann der Körper diese ganzen Inhaltsstoffe auch wirklich verarbeitet und auch umwandelt in Körpergewicht, in Kraft und alles. Und das war natürlich schon mit das Schwierigste. Also ich muss sagen, diese Gewichtsfrage, das war eigentlich mein größtes Problem.
Ja.
Damit klarzukommen, Geduld zu haben, Geduld aufzubringen, dass es eben nicht innerhalb von ein paar Wochen erledigt ist. Das ist für Menschen für mich nicht leicht zu akzeptieren. Trotzdem bin ich während der ganzen Zeit psychisch sehr, sehr stabil geblieben.
Mhm.
Also ich habe nie Gedanken daran verloren, irgendwie die Therapie abzubrechen oder mich dem Ganzen einfach jetzt nur noch zu ergeben, mich tatsächlich, wie andere es offensichtlich machen, so wurde mir berichtet, sich einfach hinzulegen und abzuwarten. nicht mehr zu arbeiten, im Grunde nichts mehr zu tun.
Es ist energieschonend im Prinzip, aber ja, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg.
Ja, also das kam für mich ja nie in Frage. Ich weiß ja noch am Anfang in der Onkologiepraxis, als die da auch gehört hatten, dass ich weiterhin arbeite, das konnten die alle nicht fassen.
Mhm.
Und meinten auch, also das hätten sie so noch nicht erlebt, dass jemand mit so einer Diagnose weiterarbeitet. Und da habe ich nur gesagt, ja, was soll ich machen? Soll ich mich ins Totenbett legen? Das ist keine Lösung. Und schon gar nicht mit meinen Kindern. Und die waren im Grunde auch ausschlaggebend dafür, dass ich das durchgestanden habe.
Ja.
Ganz einfach. Das ist im Grunde mein Rezept. Wenn man da, sage ich mal, Menschen hat, in dem Fall meine sehr jungen Kinder, die ihren Vater einfach brauchen, auch für die Zukunft brauchen, dann gibt es gar keine größere Motivation, als sich daran festzuhalten, daran auch zu klammern, weil sie für mich im Grunde immer das Argument waren, weiterzumachen.
Ja, großartig. Jetzt war hier schon wieder so viel drin in Ihrem Bericht. Also eigentlich die zwei Seiten der Medaille. Es hört sich ja erstmal sehr fantastisch an, aber Sie sagen ja auch, es gab natürlich auch Phasen, da waren Sie ungeduldig und Ihr Geheimrezept war einfach, das waren Ihre Kinder, dafür haben Sie weitergemacht und man hat Sie hier Sie sind hier Geschäftsführer, da hat man Sie auch einfach gebraucht. Und das, was normalerweise was stören würde bei einer Erkrankung, man sagt, Mensch, ich kann mich jetzt gar nicht auf meine Erkrankung konzentrieren, war für Sie eigentlich der Segen, weil die Erkrankung war nicht Prio 1. Die war vielleicht Prio 3 oder 4. Mhm. Und deswegen, Sie haben das Kommando übernommen und haben die Krankheit nicht über Sie. Ja, die hat keine Gewalt über sie gehabt. Auch, sag ich mal, wahrscheinlich weder mental, körperlich vielleicht schon ein bisschen. Es tut mir so ein bisschen leid, dass sie, man wünscht sich, weil sie ja wirklich alles auch gemacht haben, dass man dann vielleicht noch ein bisschen schnelleren Erfolg bekommt. Aber ich glaube, dass ihnen gar nicht klar ist, dass sie schon einen sehr besonderen Krankheitsverlauf haben. Und so ungeduldig, wie Sie sind, haben Sie wahnsinnig viel erreicht und wahrscheinlich Ihr Wunschgewicht, wie weit sind wir Sie davon noch entfernt? 15 Kilo.
Ja.
Aber von Ihrer Wunschkraft und die Energie haben Sie
ja
schon, sag ich mal, zu 100%? Zu 90?
80.
Okay. Aber das nach einem Jahr, nach so einer Erkrankungsreise ist, ich glaube, da sind viele Ärzte, die ihn einfach widerspiegeln. So jemanden wie Sie hat man relativ selten in der Therapie.
Also es ist ja genau, wie Sie sagen, ich habe die Krankheit eben nicht das Kommando übernehmen lassen.
Ja.
So, für mich war immer klar, du schaffst das nur, wenn du das annimmst, wenn du alles machst, was dir von ärztlicher Seite geraten wird zu tun. Das machst du alles. Und ansonsten führst du deinen Alltag genauso weiter wie vorher. Das war von vornherein meine Ausgangssituation.
Mhm.
Bedeutet im Endeffekt, dass ich dadurch natürlich auch Ablenkungen hatte. Ich habe mich dann auch selber unter Druck gesetzt, indem ich mir Ziele gesetzt habe. Sowohl im Beruf, das heißt, ich habe mit Kooperationspartnern Termine abgesprochen, wann ich zur Verfügung stehen würde, wann ich gewisse Materialien, Unterlagen, Dokumente zugänglich machen würde. Ich habe natürlich auch gewisse Berichterstattungen zu machen. Auch dafür habe ich klare Termine genannt, die ich einfach so geschätzt habe, bis wann ich das wohl schaffen könnte, bis wann ich so weit bin, dass ich das physisch wie auch psychisch schaffen könnte, von der Konzentration her und alles, von der Kraft.
Sie hatten für die Erkrankung einfach keine Zeit. So,
ja, so kann man das sagen.
Genau.
Ich wurde immer wieder an diesen James-Bond-Titel erinnert, keine Zeit zum Sterben.
Ja, so sieht's aus.
Na, genau. Und genauso mit meinen Kindern habe ich auch dort Ziele vereinbart. Wann gehen wir wieder schwimmen? Wann machen wir Urlaub? Wann fahren wir wohin? Also auch da hatte ich immer Zielvorgaben.
Also
und ich habe immer gesagt,
positive Perspektiven. Sie haben gar
genau
nicht gewartet, ob der Tumor Ihnen jetzt mal eine Gelegenheit gibt. Sie haben das andersrum gemacht. Sie haben gesagt, sorry, aber hier musst du weg sein. Und da habe ich jetzt
ja
und Sie haben quasi auch den Tumortermine gesetzt und gesagt, also da bist du weg und da habe ich auch keine Zeit.
Ja.
Und dann ist das Monster verschwunden.
Genauso ist es auch tatsächlich jetzt mit der Ernährungstherapie. Die habe ich ja eigenständig abgebrochen.
Ja.
Und zwar nach Ende der Therapiezeit, der Chemotherapie und nachdem ich das Ergebnis hatte vom Arzt nach der CT, dass ich tumorfrei bin.
Ja.
Ab da habe ich die Zusatzernährung beendet.
Ja.
Und habe mir gesagt, jetzt schaffst du es auch alleine.
Jetzt gucken Sie mich so an. Genau. Wir haben über Rührei gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie einen Grillabend schon genossen haben. Also Sie können auch wieder eiweißreich essen.
Ja.
Würden Sie die parenterale Ernährung als Option im Hinterkopf behalten, wenn das jetzt nicht geht, so schnell, wie Sie gerne möchten? Oder würden Sie sagen, Sie wollen es auf jeden Fall alleine schaffen?
Ich schaffe das alleine.
Okay, ja, das war klar, dass Sie das sagen.
Nein, ich weiß genau. Ich weiß es,
ja.
Weil es jetzt auch tatsächlich sich eingestellt hat.
Ja.
Also in den ersten Wochen war es tatsächlich so, auch das war ein bisschen niederschmetternd. Egal, wie viel ich gegessen habe, der Körper hat die Nahrung nicht so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, im Grunde habe ich jetzt wochenlang nur mein Gewicht gehalten.
Ja.
Aber der Unterschied ist eben, ich habe mein Gewicht eigenständig gehalten, ohne Zusatzernährung. Ich habe im Grunde mich wirklich gezwungen und auch überwunden, alles Mögliche zu essen, was irgendwie geht.
Ja.
Um zumindest meine Kalorien eine gewisse Menge auch zu mir zu nehmen. Natürlich auch viel zu trinken, das gehört ja automatisch dazu. Und jetzt bin ich mittlerweile seit gut 2 Wochen so weit, dass ich tatsächlich jetzt wieder zunehme.
Super.
Ich habe innerhalb der letzten 2 Wochen 2 Kilo zugenommen.
Das ist fix.
Also pro Woche 1 Kilo.
Ja.
Und so mache ich das jetzt weiter.
Also man kann sagen, dass die parenterale Ernährung für Sie ein Begleiter durch dieses dunkle Tal war, dass das wichtig war und dass es Ihnen aber auch wichtig ist, unabhängig zu sein, auch von der Ernährung. Sie möchten auch hier das Kommando, Sie möchten das Kommando über Ihre Erkrankung, Sie möchten das Kommando über Ihre Ernährung auch übernehmen und sind so diszipliniert, dass Sie das jetzt schaffen. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend, muss ich jetzt mal so sagen.
Also eins ist ja gar keine Frage, ohne diese Ernährung, die Zusatzernährung, hätte ich das nicht überstehen können,
ja.
Auf gar keinen Fall. Insbesondere in dem Zeitraum nach der Operation hatte ich keine Chance, eigenständig klarzukommen. Ich hätte immer weiter an Gewicht verloren, immer weiter.
Ja.
Und ich glaube, dass das hätte mich letztendlich tatsächlich umgebracht und nicht der Tumor.
Und es ist dann ja auch keine Schande, wenn man sich die Hilfe holt und wenn man sie auch, Sie haben sie ja auch so gestaltet, dass Sie immer das machen konnten, was Sie machen wollten. Also das war also quasi eine supportive, eine zusätzliche Therapie und weder die Antitumortherapie noch die Ernährungstherapie haben Gewalt über Ihren Alltag gehabt.
Nein.
Das muss man jetzt auch mal so sagen.
Ja.
Sie haben das Kommando gegeben und das hat alles auch so dann funktioniert. Sie haben, was mich gewundert hat, ich hätte jetzt gedacht, als wir telefonierten, dass Sie auch selber den An- und Abschluss dann auch machen, also komplett frei sind von Pflegediensten, aber da haben Sie die Unterstützung bekommen oder auch sich genommen sozusagen, dass der An- und der Abschluss auch über den Pflegedienst dann bei Ihnen durchgeführt wurde. Das hat aber dann, nehme ich mal an, auch zu Ihrer Zufriedenheit geklappt. Sonst hätten Sie das wahrscheinlich anders organisiert.
Naja, das war ja so, mit dem Pflegedienst ist es ja halt so, dass man zwar einen groben Zeitraum hat, wo man diesen Anschluss bekommt, aber man hat ja natürlich keinen direkten, wirklichen Einfluss darauf, wann jetzt der Pflegedienst bei einem auf gut Deutsch auf der Matte steht.
Genau.
So, ich habe dann natürlich schon darauf hingewiesen, dass ich auch arbeite.
Das war wahrscheinlich für die auch eher ungewöhnlich.
Ja, genau. Und dann hat man sich auch doch im überwiegenden Teil darauf eingestellt.
Ja.
sodass man im Grunde tatsächlich erst ab dem späten Nachmittag zu mir kam, um mich anzuschließen und auch dann recht früh morgens um 6, 7 Uhr vorbeikam, um mich wieder abzunehmen, sodass ich im Grunde den gesamten Tag dann komplett eigenständig regeln konnte, wann ich was mache,
ja.
Was auch absolut notwendig war. Weil ich bin mit dem Anschluss, mit dem Rucksack, habe ich die Wohnung nie verlassen. Das wollte ich nicht, aber das ließ sich ja auch so sehr gut handeln.
Mhm.
Ja.
Gut. Ich habe jetzt keine Frage mehr offen. Wir haben alles besprochen. Haben Sie noch etwas?
Naja, also wir machen dieses Gespräch ja auch unter anderem, um anderen vielleicht auch Mut zu machen, beziehungsweise darauf hinzuweisen, so kann es auch laufen.
Ja.
So kann man sich auch drauf einlassen. Und ich kann nur jedem raten, nicht aufzugeben, sich nicht der Krankheit zu ergeben, sondern wirklich sich auch Ziele zu setzen, sich zu überlegen, warum ist mein Leben lebenswert?
Hm.
Und genau diese Argumente, warum will ich leben? Was in meinem Leben ist so wichtig, dass ich weiterleben sollte? Das sollte man sich wirklich gut überlegen und das auch immer wieder hervorholen, wenn mal dunkle Stunden kommen, wo man vielleicht dann doch niedergeschlagen ist oder doch das Gefühl hat, ich mag nicht mehr, ich will auch nicht mehr kämpfen. Solche Momente gibt es, dass man sich daran immer wieder erinnert, um einfach den Mut nicht zu verlieren, weiterzumachen und vor allen Dingen die Kraft nicht zu verlieren, weiterzumachen.
Mhm.
Weil ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich habe diese Erkrankung und ich warte jetzt mal ab, ob sie weggeht oder nicht. Das kennt vielleicht jeder auch aus dem normalen Alltag, ob das eine Grippe ist, eine Erkältung oder sonst irgendwas, man hat immer zwei Möglichkeiten. Man kann sich ins Bett legen und eine Woche lang sich von Zwieback und Tee ernähren. Oder man geht hin und sagt, nein, von so einem kleinen Husten lasse ich mich jetzt hier nicht unterkriegen. Ich gehe auch raus, ich mache einen Spaziergang, ich gehe an die frische Luft, ich bewege mich. Und das sind immer, man hat immer verschiedene Möglichkeiten, mit einer Erkrankung, egal was es ist, umzugehen. Entweder die Lösung, was für mich keine Lösung ist und nie war, ich ergebe mich der Krankheit, oder was für mich vollkommen klar der einzige richtige Weg war, die Lösung, ich kämpfe dagegen an, ich tue alles, was nötig ist, um diese Krankheit zu bekämpfen. Ich mache alles, was mir die Fachärzte sagen, was sie mir empfehlen. Aber ich versuche auch, mein Leben weiterzuführen. Und nicht mein Leben zu pausieren und mich nur noch mit der Krankheit zu befassen. Ich glaube, das ist etwas, was für mich jedenfalls eine ganz entscheidende Geschichte ist und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass ich Gott sei Dank solch einen positiven Verlauf miterleben kann, weil ich denke, ich habe eine ganze Menge dafür getan.
Und Sie haben sich letzten Endes ganz klar damit beschäftigt und haben auch gesagt, okay, ich muss eine gewisse Zeit auch ernährt werden. Das sind keine 6 Stunden, das sind halt 13 Stunden, das muss sein. Dem haben sie sich auch gestellt, da haben sie nicht die Augen vor verschlossen und haben aber trotzdem, und das finde ich halt bemerkenswert an ihrer Geschichte, sie haben gesagt, das will ich und das nehme ich halt in Kauf, weil ich habe das Ziel, mein Gewicht zu halten und zuzunehmen. Und das hat ja funktioniert. Und das ist eine richtig gute Kombination, dass das einfach auch funktioniert. Dass sie sich einerseits haben nicht unterkriegen lassen, aber trotzdem schon auch die Dinge umgesetzt haben, wie man sie mit ihnen sozusagen besprochen hat. Und das hat einen guten Verlauf genommen. Ich hatte einen großen Respekt davor, dieses Gespräch eben auch mit jemandem wie Ihnen zu machen, der halt eine Geschichte hinter sich hat, die ich ja nicht nachvollziehen kann. Und finde das aber toll, wie viel Kraft man ja aus ihrer Geschichte doch schöpfen kann und dass vor allen Dingen auch die Botschaft ist, das war mir auch wichtig, wir müssen auch solche Geschichten vors Mikro holen, weil das gehört eben auch dazu. Das gehört auch zu unserem täglichen Versorgungsgeschäft. Wir kümmern uns eben auch um Menschen, die krank sind, die nicht mehr essen können. Aber das ist ja nichts, was man verschweigen muss, weil da gibt es eben auch so viele wichtige Geschichten, die wir einfach jetzt auch erzählen möchten, wenn derjenige, der sie erzählen möchte, das halt will. Darum ging es hier und ich finde es toll, dass sie es gemacht haben. Ich probiere jetzt nochmal das Gespräch zu beenden. War toll, großartig. Ja, ich bin gar nicht so zu Wort gekommen, Gott sei Dank. Schön. Und ja, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Appetit auf Leben. B. Braun ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit seinem Stammsitz im nordhessischen Melsungen und über 180 Jahren Firmengeschichte. Was uns antreibt, ist das Ziel, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehört auch die enterale und parenterale Ernährungstherapie. Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Mangelernährung zu begleiten. B. Braun. Sharing expertise.